Und das Interessante ist jetzt, ich habe das jetzt gerade noch mal ganz aktuell rechnen lassen für 2025, wir sind mit dem E-Lkw, mit allen Kosten, mit den erhöhten Anschaffungskosten, mit der Ladeinfrastruktur, mit Vergleich Reparaturkosten, variable Kosten, Stromkosten gegen Dieselkosten, sind wir mit dem E-Lkw 15,8% günstiger als ein Diesel-Lkw.
Willkommen zu Das Gleiche in Grün, heute mit Henna Bug von der Bug-Gruppe. Wenn ihr den Henna noch nicht kennt, dann ist es jetzt höchste Zeit, ihn kennenzulernen. Er ist so ein bisschen ein Traumgast für Timo und mich, da er als Umweltunternehmer drei Dinge mitbringt. Einen großen Fuhrpark, der aktuell elektrifiziert wird und auch aus Fahrzeugen besteht, bei denen das noch nicht ganz so einfach ist. Er beschäftigt sich aber eigentlich mit Kreislaufwirtschaft, unserem zweiten großen Interessensfeld, und darüber sprechen wir natürlich auch. Und drittens, er heißt nicht zufällig wie sein Unternehmen, denn er ist mit seinem Bruder zusammen geschäftsführender Gesellschafter der Gruppe im Übergang zur nächsten Generation. Also mehr Skin in the Game geht wahrscheinlich kaum. Als Bonus ist er auch noch über die Unternehmensgrenzen hinaus aktiv für das Thema Nachhaltigkeit, zum Beispiel in der Handelskammer, und da haben wir auch drüber gesprochen. Ihr habt schon in dem Ausschnitt zu Beginn gehört, Henna ist nicht schüchtern, Zahlen zu nennen und seine Meinung zu sagen. Ich finde, er hat zu vielen Themen, die wir besprochen haben, eine tolle Einstellung. Also was passiert denn eigentlich, wenn die Bug-Gruppe das selbstgesteckte Ziel, und das ist ein sehr ambitioniertes Ziel, bis 2030 klimaneutral zu sein, nicht schafft? Was er dazu denkt, das soll er selbst berichten. Darum jetzt schnell rein ins Gespräch mit Henna Bug.
Hallo Henna.
Ja, hallo Timo, hallo Moritz.
Henna, kannst du uns zum Start sagen, wer du bist und was du machst?
Ja, Henna Bug ist mein Name. Ich darf mit meinem Bruder gemeinsam eine mittelständische Unternehmensgruppe führen, in der Region, in Metropolregion Hamburg. Wir sind insgesamt 40 Unternehmen in unserer Unternehmensgruppe mit insgesamt etwas über 1400 Mitarbeitern. Also schon ein etwas größerer Mittelstand, aber wir sind schon ein klar mittelständisches Familienunternehmen. Und das sieht man eben schon daran, dass ich das gemeinsam mit meinem Bruder mache. Und unsere nächste Generation, das heißt die Kinder meines Bruders und von mir, sind auch schon am Unternehmen beteiligt, allerdings noch nicht operativ tätig.
Ja, das ist die Bug-Gruppe. Ich persönlich komme nicht aus Hamburg. Das heißt, ich habe euch kennengelernt auf einer Veranstaltung in Hamburg. Kannst du aber der deutschen Community hier, unseren Zuhörer, die Bug-Gruppe einmal vorstellen, neben Zahlen, Daten, Fakten, also das, was ihr tut und macht?
Ja, klar. Also wir sind tätig im Bereich Umweltwirtschaft, so wollen wir es mal nennen, weil wir in verschiedenen Bereichen da unterwegs sind. Der größte Bereich ist das Thema Entsorgung. Daher kennen uns zumindest die meisten hier in der Metropolregion Hamburg mit so grün-weißen Containern und grün-weißen Fahrzeugen, die hier überall so durch die Gegend fahren. Also Entsorgung, wir holen auch Restabfall ab und gelbe Säcke und sowas, über die Verarbeitung auf Sortieranlagen, Kompostieranlagen, die Montageanlagen, die wir betreiben, bis hin zur Deponierung von den Stoffen, die eben nicht im Kreislauf gehalten werden können. Das machen wir im Bereich Entsorgung. Dann sind wir tätig im Bereich Rohr- und Kanalservice. Also das heißt Reinigung, Inspektion und Sanierung von Abwassersystemen. Da sind wir auch ein bisschen überregionaler unterwegs, mit drei Standorten in Nordrhein-Westfalen. Und last but not least der Bereich, den wir Beratung und Systeme nennen, wo wir Inverkehrbringer von Produkten dabei beraten, alle Anforderungen, gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen, die Europa und Deutschland denen so vorgibt, wenn sie Produkte in Verkehr bringen wollen.
Was war denn für dich eigentlich so der Moment, dass Nachhaltigkeit als solches, ihr seid ja eh in diesem Bereich schon seit jeher aktiv, im Umweltmanagementbereich, im Umweltentsorgungsbereich, aber was war für dich so der ausschlaggebende Moment, dass das so ein wichtiges Thema geworden ist, dass das auch bei euch in Unternehmensstrategien halt Bestand hat?
Ja, du hast es eben schon richtig gesagt. Nachhaltigkeit ist irgendwo in unserer DNA schon. Unsere Unternehmensgruppe gibt es ja auch schon ein bisschen länger. Ich darf das, wie gesagt, in der vierten Generation machen. Wir haben vorletztes Jahr 125-jähriges Jubiläum gefeiert. Und insofern ist Nachhaltigkeit also schon immer ein Thema für uns gewesen, natürlich immer stärker, als wir uns sehr stark auf den Bereich Entsorgung und sonstige Umweltdienstleistungen dann konzentriert haben. Aber ein ganz wesentlicher Zeitpunkt war dann das Jahr 2018, 2019. Und das ist das Schöne als Familienunternehmen, dass nämlich Entscheidungen manchmal relativ schnell gehen und einfach zu treffen sind, weil mein Bruder und ich in zwei Büros nebeneinander sitzen. Und da unterhalten wir uns natürlich über Themen, die uns auch bewegen. Und wir waren beide der Meinung, das Thema Klimaschutz ist eins, das uns in der Gesellschaft, in der Welt und uns natürlich auch als Unternehmen extrem betrifft, damals schon betroffen hat und auch künftig betreffen wird. Und deswegen haben wir gesagt, da müssen wir mehr tun als das, was wir bisher schon als Entsorger auch für das Thema Klimaschutz machen. Da machen wir nämlich eine ganze Menge und tragen dazu bei, dass Klimaschutz ja auch stattfindet mit unseren Entsorgungsleistungen. Allerdings sind das alles Leistungen, die wir für Dritte machen. Das heißt, wir selbst können uns das gar nicht anrechnen, was wir da alles so machen und was, wo andere sozusagen einen Benefit draus haben. Deswegen haben wir gesagt, also wir müssen mehr machen. Und ja, dann hatten wir die grandiose Idee, das auf einem jährlichen Workshop, den wir mit allen Führungskräften der Gruppe machen, mal zu diskutieren. Da stand dann auf der Tagesordnung das Thema Klimaschutz und was wir uns da so vornehmen wollen. Und das war schon ein wirklich ganz, ganz wichtiger Zeitpunkt, ganz, ganz wichtiges Event, weil wir bei dieser Veranstaltung gemerkt haben, wie viel Unterstützung wir gerade von unseren Führungskräften bekommen haben in dieser Diskussion. Das war also schon wirklich sensationell, weil wir dachten, naja, viele werden wahrscheinlich überhaupt nichts mit dem Thema anfangen können. 2019 ist ja nur auch schon relativ früh gewesen, das heißt, der Workshop war 2020. Volle Unterstützung, volle Begeisterung für dieses Thema und das hat sich auch durchaus weiter fortgesetzt. Und da fühlten sich natürlich mein Bruder und ich dann absolut auf dem richtigen Weg mit unserer Truppe und so hat sich das, wie gesagt, auch weiter fortgesetzt. Und wir haben einfach gesagt, wir müssen mehr tun, als vielleicht andere auch in der Zeit schon sich so vorgenommen haben. Und das hat eben im Jahr 2019 schon zu dem Ziel geführt, dass wir bis 2030 mit eigenen Projekten klimaneutral sein wollen. Wir sind aber seit 2019 schon durch Kompensation klimaneutral. Aber wie gesagt, da kannst du natürlich nicht aufhören, sondern Net Zero ist das, was wir anstreben.
Ja, das hört sich sehr, sehr spannend an und da wollen wir jetzt auch direkt einhaken. Also ihr habt 2018, 2019 damit begonnen und auch direkt in die Umsetzung halt reingegangen. Also Kompensation, nehmen wir das mal ganz kurz raus. Ihr habt aber angefangen, in diesem Workshop darüber zu sprechen und zu diskutieren, was ihr tun wollt. Und da wollen wir jetzt mal einhaken. Was habt ihr denn getan? Beziehungsweise fangen wir erstmal mit der Strategie an. Was habt ihr denn erstmal ausgearbeitet, was ihr tun wollt, bevor wir gleich darauf eingehen, was ihr bis heute dann wirklich umsetzen konntet?
Also der erste Schritt muss ja immer sein, überhaupt mal rauszufinden, wie ist denn der eigene Beitrag? Also was tragen wir zur Party bei? Und deswegen ist immer am Anfang die Erstellung einer CO2-Bilanz. Damit haben wir begonnen. Das haben wir damals noch mit externer Hilfe gemacht. Mittlerweile haben wir so viel Know-how im Unternehmen, auch mit einer eigenen Umweltberatungstruppe, die wir haben bei uns, die das eben intern macht, mittlerweile eben aber auch für Externe. Und dort haben wir erstmal uns angeschaut, ja, was haben wir denn für Emissionen in den drei Scope-Bereichen, die wir kennen. Wobei wir von Anfang an gesagt hatten, für uns ganz entscheidend sind Scope 1 und Scope 2. Man kann viel über Scope 3 diskutieren, wir erfassen es auch, um sozusagen eine Zahl zu haben. Aber ehrlich gesagt ist das, ne, ich finde das immer lustig, wenn die Lufthansa sagt, ich soll deren Flüge kompensieren. Ehrlich gesagt ist das ist bei denen Scope 1 und das ist mal deren Aufgabe und ich meine, deswegen mache ich das trotzdem, aber eigentlich ist das gar nicht unsere Kanne Bier. So, also insofern haben wir uns eben konzentriert auch auf Scope 1 und Scope 2 und dort war dann sehr, sehr schnell zu sehen, dass unser Hauptemissionspunkt die Logistik ist. 92% unserer Emissionen aus Scope 1 und Scope 2 kommen aus der Logistik. Insofern war klar, da müssen wir ansetzen. Da müssen wir gucken, wie kriegen wir da Dinge besser hin. Aber, wie gesagt, auf dem Weg bis 2030, das ist ja eine lange Zeit. Und vor allen Dingen eine Zeit, in der teilweise die Technik noch gar nicht zur Verfügung steht. Deswegen haben wir gesagt, wir wollen aber schon was tun. Deswegen haben wir eben beschlossen, ab 2019 eben zu kompensieren. Da kann man viel darüber diskutieren, ob das sinnvoll ist oder nicht. Ich halte es absolut für sinnvoll, wenn man sich auf den Weg gemacht hat, wenn man auch zeigt, dass man Dinge umsetzt, dann ist Kompensation in Ordnung. Wo es nicht in Ordnung ist, ist das zu machen und zu sagen, so jetzt habe ich meine Pflicht und Schuldigkeit getan. Das ist natürlich Quatsch. Man muss eben wirklich Dinge umsetzen. Und das haben wir begonnen. Und wie gesagt, Kernpunkt ist bei uns die Logistik. Und das haben wir so umgesetzt, dass wir relativ schnell die ersten beiden E-LKWs eingekauft haben, mit denen wir dann unterwegs waren, wo wir mal getestet haben. Damals gab es wenig Referenzen, ja, wusste auch nicht, die nette Excel-Tabellen, was die denn so verbrauchen und was die denn an Kosten haben. Also wusste kein Mensch, ja, mussten wir ausprobieren. Die haben wir gekauft, haben sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Da hatten wir allerdings bei den ersten LKWs, die wir hatten, haben wir tatsächlich noch ein Reichweitenthema gehabt. Die haben wir 2022 gekauft. Da gab es noch ein Reichweitenthema. Wir brauchen also etwa 180 bis 200 Kilometer am Tag. Die kamen so, ja, im Sommer kamen sie mal auf 180, im Winter eher bei 120, 130. Das konnten wir aber auch regeln durch Zwischenladen. Ja, das funktionierte auch. Also wenn man es will, dann geht's auch. Das war im Übrigen vielleicht auch eine kleine Story, die da ganz interessant war. Wir haben ja die Dinger dann getestet, haben die einem Fahrer gegeben, der, sagen wir mal, ein bisschen kritisch war, ja, weil also wenn einer 30 Jahre oder 20 Jahre auf dem Bock gesessen hat, der immer schön Geräusch gemacht hat und raucht und dampft, dann ist das für den erstmal komisch, jetzt mit so einer leisen Karre zu fahren. So, der ist damit gefahren und hat uns die dann nach 2 Tagen gegeben und hat gesagt, ja, die Reichweite reicht ja nicht, können wir nicht gebrauchen. So, gut, okay, war erstmal eine Meinung. Dann haben wir sie einem anderen Mitarbeiter gegeben. Und der hat gesagt, das ist aber gar kein Problem, ich stelle mich in meiner Mittagspause an einen Schnelllader, dann lade ich auf und dann fahre ich nachmittags die Touren. Also das war gar nicht unsere Idee, das war die Idee des Fahrers, der dann auch mal geguckt hat, wo man denn so laden kann und so weiter. Was ich damit sagen will, also es ist schon eine Frage des Mindsets, ob man das machen will oder nicht, ob man Risiken eingehen will oder nicht. Und nach den Erfahrungen der zwei LKWs, die wir dann hatten und 2 Jahre, die wir gefahren haben, haben wir dann eben 10 weitere LKWs bestellt und die Ladeinfrastruktur gebaut, dafür mit 16 Ladepunkten. Also für LKWs, ne? PKW haben wir ohne Ende sowieso, kann ich nachher auch noch was zu sagen, aber LKW stand ja im Fokus. Ja, haben die dann bestellt und auch da war es dann am Anfang so, dass wir einige Fahrer hatten, die sehr skeptisch waren. Und wie ist das denn mit der Reichweite und so weiter? Also Reichweite ist heute kein Thema mehr, muss man klar sagen. In diesen 2 Jahren hat sich die Reichweite verdoppelt, von 22 auf 24 verdoppelt. Also technisch gar kein Thema mehr. Aber trotzdem gab es viele Fahrer, die dann erstmal gesagt haben, ja, muss das sein und dann muss ich auf die Reichweite achten und so weiter. Also am Anfang ganz schwierig. Jetzt haben wir eine Liste, eine Warteliste von den Leuten, die gerne E-LKW fahren wollen. Weil wenn die nämlich einmal auf dem Ding gefahren sind und einen ganzen Tag auf einem leisen LKW unterwegs sind, dann merken die mal, was das für ein Unterschied ist. Natürlich viel weniger Stress, muss man sagen, Lärmestress und der ist da nicht vorhanden. Und insofern, also ein bisschen Stress haben die natürlich trotzdem mit den Fahraufträgen. Aber hat eben sehr gut funktioniert. Weil jetzt kann man ja sagen, naja, so ein paar LKWs umzustellen, wird ja vielleicht nicht so ganz viel bringen. Interessant war für mich, kannte die Zahl jetzt auch gar nicht so genau, dass tatsächlich 87% der Lkw-Verkehre in Deutschland Nah- und Regionalverkehr sind, also bis 150 Kilometer. Und insofern insgesamt tragen ja Lkw etwa zu 6% zum CO2-Ausstoß insgesamt in Deutschland bei und 5,2% in rechnerisch etwa sind eben dann Nah- und Regionalverkehr. Und da kann ich eben nur sagen, Nah- und Regionalverkehr, da haben wir den Nachweis hier bei uns, das funktioniert mit Elektro. Wir brauchen uns ja gar nicht über Fernverkehr, der, wie gesagt, weniger als 1% ausmacht an der Gesamtemissionssituation. Über den brauchen wir uns ja gar nicht zu unterhalten. Bloß der kommt als allererstes immer in der Diskussion. Das geht ja gar nicht nach Malaga oder sonst wohin zu fahren, wenn wir nur den Nah- und Regionalverkehr elektrifiziert kriegen, dann haben wir damit schon wahnsinnig viel gewonnen. Und wie gesagt, wir können nachweisen, für uns funktioniert es erstens und zweitens ist es auch noch billiger.
Zu dem Zeitpunkt, wo ihr losgelaufen seid, so 18, 19, da sind ja auch in der Logistik insgesamt, ist da mehr Aufmerksamkeit entstanden für das Thema. Und so 2030 Ziele hat man da mehrfach gesehen. Mhm. Und viele davon findet man heute nicht mehr, weil die dann kassiert wurden, ganz still und heimlich. Das ist bei euch jetzt nicht der Fall. Ihr seid super offensiv damit. Die ganze Website ist, würde ich sagen, Unternehmensfarbe ist sowieso grün, aber sehr dominiert von Klimaschutzthemen. Und 2030 ist ja jetzt in 4 Jahren. Wie weit seid ihr denn? Und was sind so die größten verbleibenden Baustellen aus eurer Sicht?
Ja, also wir haben uns eben schon sehr früh auf den Weg gemacht und haben sehr kurzfristige Ziele, auch aus damaliger Sicht 10 Jahre, gesetzt, weil wir jedem im Unternehmen auch klar machen wollten, wir wollen das jetzt und wir fangen jetzt auch an, weil diese ganzen Ziele, die dann rausgehauen werden, 2040, 45, 50, da legen sich doch alle erstmal wieder hin und sagen, naja, da haben wir ja viel Zeit und dann können wir ja mal abwarten und dann schauen wir mal. So bei 2030 war jedem klar, jetzt geht's los, sonst schaffen wir das nicht. So, wo sind wir? Ja, kann ich ein bisschen Zahlen zu sagen. Wie gesagt, für uns entscheidend Scope 1 und Scope 2. Da waren wir 2019 bei 12.400 Tonnen. Und waren jetzt 2024, 25er wird jetzt natürlich erst erstellt, 24 bei 11.350 Tonnen. Das ist jetzt nicht wahnsinnig viel weniger, es sind 8,5% weniger. Aber man muss natürlich das auch mal ins vernünftige Verhältnis setzen, denn wir sind natürlich gewachsen. Wir sind deutlich gewachsen in der Zeit als Unternehmen. Und deswegen haben wir eine Kennziffer gebildet, die für uns viel aussagekräftiger ist. Kann man verschiedene bilden. Wir haben mal die Kennziffer CO2-Ausstoß pro Mitarbeitender gemacht, ja, weil das eben das Wachstum ganz gut abbildet. Und wenn wir uns das angucken, dann sind wir 2019 mit 13,6 Tonnen gestartet und 2024 waren wir bei 8,75 Tonnen. Das heißt, wir haben um 36% den Ausstoß pro Mitarbeitenden reduziert. Und da sieht man, dass wir da schon gut unterwegs sind und trotz erheblichen Wachstums eben sogar absolut, wenn auch nicht viel, aber immerhin um 8,5% reduzieren konnten. Ja, und nun geht's ja weiter. Und du sprichst richtigerweise an, wir reden davon, dass wir in 4 Jahren das Ziel immer noch verfolgen, dann klimaneutral zu sein. So, das kann man natürlich jetzt bis zum letzten Tag an die Wand malen und sagen dann auf einmal, wir schaffen es nicht. Was wir gemacht haben, und ich glaube, da gibt es nicht viele Unternehmen, die das gemacht haben. Wir haben eine ganz konkrete Roadmap gemacht. Wir haben mit jedem einzelnen Unternehmen uns hingesetzt und haben uns angeguckt, was können wir denn jetzt wo machen? Und das sind 2 Konstellationen, nämlich einmal eine Real Case oder eine Normal Case Betrachtung. Das heißt, wie ist es mit den normalen Austauschzyklen der Fahrzeuge, die wir haben, die, wie gesagt, nach wie vor das wesentliche Thema ist. Wie ist die Verfügbarkeit von HVO zum Beispiel? Das ist für uns eine klare Übergangstechnik. Ja? Das ist also auf keinen Fall eine endgültige Technik. Fahren ja einige offenbar auch so, dass sie sagen, damit haben wir das Problem gelöst. Das löst das Problem überhaupt nicht. Also kann man sich ja ausrechnen, so viel Fritten können wir gar nicht futtern, wie wir produzieren müssten, um den ganzen Verkehr umzustellen. Also ist eine Übergangslösung. Ja, wir haben dann uns eben genau angeschaut, wie ist das im Normal Case, und haben dann aber auch gesagt, was ist denn Best Case? Was können wir noch tun? Austauschzyklen reduzieren, vorzeitig austauschen und so weiter und so fort. Und haben dann gesehen, dass aus heutiger Sicht, und das muss man ja immer sagen, aus heutiger technischer Bewertung würden wir im Normal Case mit 5%, so rechnen wir das, nicht vermeidbare Emissionen, die wir haben, wären wir 2036 sozusagen Net Zero und im Best Case 2033. So, jetzt kann man natürlich sagen, ja, jetzt räumen wir das Ziel mal ab. Ist das die richtige Kommunikation? Aus unserer Sicht nicht, weil was weiß ich denn, was in den nächsten 4 Jahren passiert? Ich habe vorhin darüber gesprochen, dass die Reichweitensituation sich in 2 Jahren verdoppelt hat. weiß ich, was in den nächsten 4 Jahren passiert. Deswegen sagen wir ganz klar, das Ziel behalten wir weiter im Auge. Und wenn wir es dann nicht schaffen sollten, sondern dann irgendwo 2033 oder 2035 dabei zu sein, dann kann mich ja gern jemand dafür irgendwie negativ in die Kritik nehmen. Dann gucke ich mir mal an, was derjenige oder diejenige gemacht hat. Weil damit sind wir natürlich immer noch in der Branche so weit weg vom Wettbewerb, den sehen wir gar nicht im Rückspiegel. Ja, also insofern ist das also, glaube ich, schon sehr, sehr konsequent, was wir da machen. Andererseits muss man auch sagen, wir machen das alles nicht aus völlig altruistischen Gründen, sondern wir machen Dinge nur, wenn sie sich rechnen. Was wir machen, das ist vielleicht der Unterschied zum Wettbewerb, ist, dass wir in unsicheren Situationen, wo wir nicht genau wissen, rechnet sich das oder rechnet sich das nicht, ja, dass wir dann sagen, wir probieren es aus. So bei den E-Lkw hatten wir von den Herstellern ganz tolle Daten, was da alles geht und wie das alles, ne, und wie die Kostensituation ist und so weiter. Das ist ja alles blanke Theorie, vor allen Dingen, wenn die noch gar nicht so viel auf den Straßen unterwegs sind. Deswegen haben wir in der Situation gesagt, wir machen's, ja, gerade mit diesen 10 LKWs, die wir dann beschafft haben. Mittlerweile sind wir bei 14 LKWs, die wir haben. Was immer noch bei insgesamt in der Gruppe 250 LKWs verschwindend gering ist. Aber wie gesagt, wir mussten ja einfach mal ein Feld finden, wo wir dann wirklich im Alltagsbetrieb das auch testen. So, und in dieser Situation haben wir eben gesagt, wir machen das. Und das Interessante ist jetzt, ich habe das jetzt gerade noch mal ganz aktuell rechnen lassen für 2025, wir sind mit dem E-Lkw, mit allen Kosten, mit den erhöhten Anschaffungskosten, mit der Ladeinfrastruktur, mit Vergleich Reparaturkosten, variable Kosten, Stromkosten gegen Dieselkosten, sind wir mit dem E-Lkw 15,8% günstiger als ein Diesel-Lkw. Das ist noch gerechnet, A, mit einem Strompreis von 28 Cent, wir sind dieses Jahr bei 25, und mit einem Dieselpreis von 1,20, wir sind jetzt bei 1,40. So, also das spricht da eher nicht gegen, sondern geht in die Richtung so weiter. Wahrscheinlich werden wir dieses Jahr sogar noch mehr Geld einsparen. Und da muss ich natürlich dann auch sagen, da gehe ich natürlich auch konsequent weiter jetzt auf diesem Weg. Ich meine, wenn es billiger für uns ist, macht es überhaupt keinen Sinn, jetzt irgendwas abzuwarten. Und wir sind gerade in der Beschaffung jetzt von weiteren 7 Fahrzeugen. Das Problem ist allerdings, die Hersteller haben noch relativ absurde Vorstellungen zu den Preisen. Und da haben wir jetzt den Beschaffungsprozess ein bisschen umgedreht und haben denen gesagt, was wir denn bereit sind zu zahlen. Und nun können sie sich überlegen, ob sie für den Preis das verkaufen oder nicht. Und da ist schon noch ein Unterschied, etwa 20% Unterschied. Wir sind schon bereit, mit dieser Rechnung, die wir gemacht haben, mehr zu zahlen, als wir haben ja damals noch Förderung gekriegt. Also zur Förderung können wir uns auch mal gesondert unterhalten, fände ich völlig schwachsinnig. Ja. Jede Förderung ist des Teufels. Ja. Bloß wir mussten sie in Anspruch nehmen, weil die Preise bei den Lkw-Herstellern natürlich so hoch waren, dass die mit eingerechnet war, die Förderung. Also insofern ging das nur mit Förderung. So, jetzt ist die Förderung ja weg, was ich völlig richtig finde. Und jetzt müssen die halt mal mit Marktpreisen operieren und das fällt ihnen so ein bisschen schwer. Deswegen unterstützen wir sie dabei und haben ihnen mal gesagt, was ist der Preis, den wir bereit sind zu zahlen. Und der Erste, der sagt, ich bin dabei und biete dir ein vernünftiges Angebot, der kriegt den Auftrag über 7 Lkw, machen jetzt auch nicht so ganz viele, aber müssen sich noch ein bisschen bewegen. So, wir können, wie gesagt, jetzt mit den Erfahrungswerten, die wir gemacht haben, gut ausrechnen, wie viel Geld wir denn bezahlen können, damit sich das immer noch rechnet, ne, damit sich das immer noch gut rechnet. Insofern kann ich auch nur sagen, dass der Wettbewerb sich mit diesen Themen immer nur so mit einem Alibi-Fahrzeug und so beschäftigt. Also ich kann es nicht nachvollziehen, ehrlich gesagt. Weil, also unsere Erfahrungen sind es günstiger. Gut, ich meine, klar, wenn ich Diesel schöner finde, das ist auch einfacher. Na klar, das ist einfacher mit dem Diesel-Lkw. Da fahre ich abends an die Tankstelle, halte einen Rüssel rein und dann ist gut. Ja, wir müssen jetzt, also wenn wir jetzt 7 dazu, kann man sich ja ausrechnen, dann wären wir bei 21 und wir haben 16 Ladepunkte, dann muss ich schon mal ein bisschen intelligentes Ladesystem einführen. Ne? Also das ist vielleicht der Punkt. Also wir sind nach wie vor eben der festen Überzeugung, man kann viele Dinge machen, die sich auch rechnen und wo man eben nicht der Gutmensch sein muss, um das zu machen, sondern aus meiner Sicht auch der richtige Unternehmer, der eben aber vielleicht auch Risiken eingeht, weil, wie gesagt, einige Dinge kann man auch nicht vorhersehen.
Jetzt habe ich so ein bisschen auf dem Bierdeckel quasi, mit, nicht, dass ich hier im Büro einen Bierdeckel hätte, aber so mitgerechnet, ihr seid gewachsen in der Zeit. Mhm. Also ist die Anzahl Fahrzeuge ja wahrscheinlich auch gewachsen. Jetzt habt ihr nur 14 von 200 E-Lkw, aber dann ja wahrscheinlich gerechnet an einem extrapolierten Scope 1, 2 von 12.000 auf, keine Ahnung wie viel Tonnen, dann ja doch ganz substanziell reduziert. Also es können ja nicht nur diese 14 E-Lkw sein. Was habt ihr denn noch gemacht, um CO2 zu sparen?
Naja, gut, wir haben, wie gesagt, HVO eingesetzt als aus unserer Sicht Übergangstechnik, weil das immer noch, also ja, durchaus eine Reduzierung dort auch möglich ist. Mhm. Nun hatten wir natürlich auch ein bisschen Corona, muss man auch sagen, in der Übergangszeit, jetzt 24 natürlich nicht mehr, aber das hat auch ein bisschen die Aufträge in der Zeit zumindest reduziert. Mhm. Aber im Grundsatz, viele Maschinen haben wir ja auch umgestellt, ne? Also Bagger und so weiter, die eben auch elektrisch betrieben werden können. Bagger schon, Radlader ist noch schwierig, muss man sagen. Und die Verbräuche haben wir natürlich auch versucht konsequent zu reduzieren, also im Dieselbereich. Wir haben einen größeren Fuhrauftrag gewonnen, wo wir eben Restmüll und Bioabfall in zwei Landkreisen hier im Umfeld von Hamburg abfahren. Da haben wir natürlich auch extrem darauf geachtet, dass das sehr Fahrzeuge sind mit geringen Verbräuchen. Also da haben wir auch was gemacht, machen wir auch immer wieder Trainings für die Mitarbeitenden oder für die Fahrer, Fahrerinnen, die dann natürlich auch eine Wirkung haben. Also das ist ein Feld aus vielen, was dann tatsächlich zu der Reduzierung geführt hat.
Und jetzt hast du schon gesagt, es macht sowieso Sinn, weil es günstiger. Aber wie sehr ist denn die Tatsache, dass ihr nicht nur eine grüne Farbe habt, sondern was nachzuweisen habt, auch ein Vorteil in Ausschreibungen? Also ich nehme an, ihr habt öffentliche Auftraggeber und private Auftraggeber. Ist das was irgendwen interessiert oder fragt da jemand nach?
Sehr unterschiedlich. Bei größeren Unternehmen ist es natürlich schon so, dass die sich freuen, wenn die auf die Frage, wie haltet ihr es denn mit der Nachhaltigkeit, denn auch klare Zahlen und ein klares Zielszenario kriegen und man nicht erstmal anfangen muss nachzudenken, ach ja, was machen wir da eigentlich? Also das ist sicherlich schon ganz gut, aber das ist nicht bei allen Kunden so. Also das ist von Anfang an eigentlich die Erfahrung gewesen. Es gibt Kunden, die finden das echt sehr cool und finden das auch super, wenn zum Beispiel ihre Baustellen mit Elektrofahrzeugen entsorgt werden. Anderen ist das Schnurzpiepe, ja, die sagen, Preis ist heiß und das war's. Aber das wird's auch immer geben, das ist dann so. Es sind aber doch mehr Firmen gewesen, die das ganz interessant fanden, als wir gedacht haben. Wir haben Aufträge gekriegt, wo die klar gesagt haben, so, ihr habt das letzte Wort. Wenn ihr den richtigen Preis dann habt, auch im Vergleich zum Wettbewerb, dann kriegt ihr den Auftrag. Also, dass sie mehr zahlen wollen, also das haben wir jetzt noch nicht erlebt, ehrlich gesagt. Mhm. Aber man hat ein anderes Gespräch mit dem Kunden. Das muss man klar sagen. Ne? Wenn der auf dem Thema oder das, wenn den das Thema interessiert, dann hat man da einen anderen Einstieg. Also insofern, das passt schon. Das passt schon ganz gut. Wo es aber eine Zeit lang zumindest bisschen abnehmende Tendenz im Moment, wo es ein echtes Thema ist, ist natürlich bei der Mitarbeitergewinnung, ne? Bei der Rekrutierung von neuen Mitarbeitenden, wo natürlich schon auch gerade jüngere Leute mal fragen, was macht ihr denn da eigentlich so? Und da haben wir eine klare Antwort. Mhm. Und wenn ich die nicht habe, weiß ich nicht, wie das dann so wirkt. Ist aber auch nicht allein entscheidend sicherlich, aber ist ein Faktor, muss man schon sagen. Aber also ich habe allerdings den Eindruck, dass aktuell, das merkt ihr ja wahrscheinlich auch, das Thema auch nicht mehr ganz oben auf der Agenda steht. Das ist auch klar, weil viele Unternehmen natürlich auch irgendwie ein wirtschaftliches Thema haben und insofern meinen, dass das können sie eben jetzt künftig nicht mehr machen oder größere Investitionen da leisten. Ja, ist so, stört uns nicht, weil wir machen trotzdem so weiter wie bisher auch, dass wir das machen, was sich lohnt oder was sagen wir mal, wo wir meinen, das könnte sich lohnen und wir es dann zwar ausprobieren. Ja, weil es auch hier ins Unternehmen, denn das ist die dritte Säule, die bestehenden Mitarbeitenden natürlich auch das schon ganz cool finden, bei einem Unternehmen zu arbeiten, das sich da eben klar positioniert und klar in die Zukunft schaut. Und diese Diskussion führen wir natürlich auch mit unserer nächsten Generation. Da haben die natürlich auch einen klaren Fokus und sagen, ja, also das müssen wir schon machen und wir müssen uns da zukunftsgerichtet aufstellen.
Wenn ich an Entsorgung denke, dann denke ich auch unter anderem auch an Sondermaschinen, Sonderfahrzeuge in irgendeiner Art und Weise. Wir hatten jetzt viel über den LKW halt gesprochen. Gibt es dort schon Angebote? Sind die noch zu teuer? Gibt es sie gar nicht? Wie sieht es denn da aus? Wie viel habt ihr denn davon?
Ja, da haben wir, also die habe ich jetzt schon reingerechnet in diese rund 250 Fahrzeuge. Und da haben wir tatsächlich ein großes Problem, auch bei der Erfüllung unserer Ziele, die wir da anstreben. Weil wir im Bereich Rohr- und Kanalservice eigentlich fast nur Sonderfahrzeuge haben. Wir haben einmal die großen Reinigungsfahrzeuge, die brauchen so viel Energie für diese Reinigung, das sind eigentlich selbstfahrende Arbeitsmaschinen, so nennen die sich, die brauchen so viel Energie, wenn die arbeiten, das wird im Moment, da gibt es zwar auch, ja, also so Testfahrzeuge, würde ich mal sagen, die halten dann irgendwie 5-6 Stunden am Tag durch, ist für uns noch nicht geeignet. Aber das ist ja alles eine Frage der Zeit. Es ist allerdings auch eine Frage der Nachfrage. Also wie intensiv fragen wir denn eigentlich nach? Ja, nur dann entwickelt sich eben auch das Angebot. Und das finde ich eben ein bisschen schade, dass wir da schon noch Exot sind, indem wir da schon sehr intensiv nachfragen. Und da noch nicht so viel Druck bei den Herstellern ist, weil wir können jetzt nicht anfangen, LKWs oder solche Sonderfahrzeuge herzustellen. Das ist nicht unser Feld, das müssen schon andere machen. Und das ist schon ein Riesenthema im Bereich Rohr- und Kanalservice. Kommen wir auf diese Ziele, die wir uns da gesetzt haben, tatsächlich im Moment nur über den Einsatz von HVO und sukzessive langsam dem Einsatz von Elektrofahrzeugen. Wir haben aber auch kleinere Fahrzeuge, das sind die Inspektionsfahrzeuge, wo dann eben Kameratechnik drauf ist und wo die im Fahrzeug dann sozusagen den Zustand der Kanalsysteme kontrollieren. Da haben wir im Moment zumindest nicht genug Platz, noch weitere große Batterien reinzubauen. Wir brauchen die Batterien schon, um diese Inspektionstechnik fahren zu lassen. Also da sind noch ein paar technische Notwendigkeiten gefragt und da muss weiter dran gearbeitet werden. Aber es wird dran gearbeitet, für meinen Geschmack aber ein bisschen langsam.
Nochmal rausgezoomt, du hattest gesagt, es sind 40 Unternehmen in der Gruppe und jetzt habt ihr eine ganze Menge rollendes Material, aber ja auch an den Standorten, Sortiertechnik und was weiß ich. Also gibt es ja ohnehin Investitionsbedarf, um Dinge zu erneuern. Wie allokiert ihr Investitionsmittel? Ich würde annehmen, eure Marge ist ein bisschen besser als die von einem Unternehmen, das nur fährt. Aber ist ja wahrscheinlich schon so, dass ihr priorisieren müsst, womit ihr anfangt und wo vielleicht am meisten Effekt gibt. Wie macht ihr das?
Ja, gut, also wir gucken uns natürlich jeden einzelnen Investitionsantrag, die werden bei uns eben von den einzelnen Firmen eingereicht, gucken uns natürlich an, im Hinblick auf, klar, auf die Rendite, die da rauskommt. Und dann aber auch im Hinblick auf Erfüllung unserer Ziele, die wir uns dort eben gesetzt haben. Wie ich ja schon sagte, also beim E-LKW, also beim Container-LKW, nennen wir ihn mal so, und kein Sonderfahrzeug, rechnet sich das von selbst, geht das beides in die gleiche Richtung. Insofern ist das dann eben auch in Ordnung. Die Diskussionen fangen eigentlich eher an, wenn dann gute Argumente kommen, dass der eine oder andere PKW, im PKW-Bereich sind wir mittlerweile, also haben wir schon seit 3 Jahren oder 4 Jahren die Policy, dass es nur noch Vollelektriker gibt, auch kein Hybrid, halte ich auch für völligen Schwachsinn. Also Vollelektriker, da sind wir mittlerweile, glaube ich, bei 60-70%. Einige Firmen sind schon fast bei 100 und andere sind jetzt bei 50. Also das hängt einfach mit den Austauschzyklen auch zusammen. Also im PKW-Bereich ist das eben gar kein Thema. Ja, und in den sonstigen Maschinen und Anlagen, die wir eben auch kaufen, fragen wir dann schon immer mal genauer nach, kann es nicht ein elektrisches sein, wenn da nochmal ein Dieselaggregat dann entsprechend beantragt wird. Und es gibt ja immer ganz gute Argumente, gerade bei den PKWs. Ne? Ich muss ja ganz viel fahren und so weiter. Also ich fahre jetzt seit 10 Jahren einen Tesla und zwar noch den ersten. Ja, ist auch nicht so, dass nach 8 Jahren auf einmal die Batterie tot ist, ja, wie es manchmal gesagt wird. Weiß nicht, ich habe da ein bisschen Reduzierung, das ist sicherlich so, aber das Auto fährt 1A, also gar kein Problem. Vor 10 Jahren gab es auch nur eine Alternative, ernstzunehmende Alternative als E-Fahrzeug, muss man sagen. Mittlerweile gibt es ja doch ein bisschen mehr. Also wir schauen uns, wie gesagt, bei jeder Investition an, wie ist sie. Aber da müssen wir auch gar nicht viel argumentieren, weil das ist schon in den Köpfen der Leute. Also die wissen schon, dass sie dann blöde Fragen kriegen, wenn sie wieder irgendwie einen Diesel-LKW oder sonstiges. Also die machen sich da schon Gedanken drüber. Es gibt aber auch Konstellationen, die gehen eben noch nicht. Ja, auch ein anderes Sonderfahrzeug sind die klassischen Müllsammelfahrzeuge, ja, mit denen wir die kleinen Tonnen an den Haushalten abholen. Und da gibt's auch mittlerweile, ja, das eine oder andere Fahrzeug kann man testen und so weiter. Aber die kommen noch nicht über den ganzen Tag. Und wir sind in ländlicher Region unterwegs. Und das ist schon ein bisschen blöd, wenn man dann nicht wieder ankommt. Also da sind wir an der Kippe. Ich würde mal sagen, das sind die nächsten Sonderfahrzeuge, die wahrscheinlich vernünftig laufen werden. Das wird aber wahrscheinlich auch noch 2-3 Jahre dauern. Aber das ist eben auch der Grund, weswegen wir dieses Ziel 2030 eben nicht abräumen, weil wir eben gar nicht wissen, was in den nächsten 3-4 Jahren passiert, was an Technik auf den Markt kommt. Was sind die größten Hemmnisse? Aus meiner Sicht ganz klar die Technik. Ja? Und die wird sich nur entwickeln mit Nachfrage. Also insofern ist das so eine Spirale, ne, muss man sagen. Und die Politik ist es nicht. Ich meine, also von der Politik erwarte ich auch nicht, dass die mir erzählt, wie ich mein Unternehmen führen soll. Ja, das mache ich schon selber. Insofern ist, wie gesagt, zur Förderung habe ich euch ja schon was gesagt, halte ich für völligen Schwachsinn, weil sich das nur die Hersteller, und das hat man damals gesehen, ja, da hatten ein E-LKW hat 400.000 Euro gekostet, als wir den gekauft haben, nach Förderung dann etwas über 200. Und jetzt kosten sie 300. So, und wir haben denen aber gesagt, da zahlen wir halt nicht. Muss ich nochmal 20% runter, dann kommen wir mal in die Richtung, wo es sich dann irgendwie vielleicht auch mal für uns rechnet. Also, aber das ist alles durch Förderung, ja. Und Förderung halte ich wirklich für nicht notwendig. Der Markt ist der beste Regulator. Und wenn es Nachfrage gibt, dann kommt auch das Angebot und dann kommt auch der richtige Preis.
Moritz hat es schon ein bisschen angeteasert. Natürlich gibt es auch bei euch in den Anlagen Sortiermaschinen, was auch immer alles. Ich würde, glaube ich, erstmal wissen wollen, wo sind denn dort bei euch die Hebel noch weiter zu dekarbonisieren? Und ich würde aber noch eine systemische Frage hinten anstellen. Also das gesamte System von Entsorgung, also angefangen von mir jetzt beispielsweise als derjenige, der auch Müll trennt, Müll wegwirft, wie auch immer. Wo sind dort die großen Hebel, die heben kann?
Im Grundsatz ist es ja so, dass wir, wenn wir eine Sortieranlage zum Beispiel betreiben, davon betreiben wir eben mehrere, dann werden die, also wenn wir jetzt mal auf die Dekarbonisierung bei uns schauen, dann werden die in der Regel mit Strom betrieben, den wir jetzt schon seit vielen Jahren regenerativ einkaufen. Zusätzlich hauen wir im Moment auf jedes Dach, was wir in der Gruppe haben, Photovoltaik drauf. Da, wo die Abnahme auch so ist, dass wir den ganzen Tag sozusagen Abnahme haben. Das haben wir an vielen Standorten, gerade da, wo Sortieranlagen sind. Das heißt, da versuchen wir also auch schon einen möglichst großen Anteil selber zu erzeugen. Aber wenn wir uns jetzt mal angucken, was im Bereich von Abfällen sozusagen insgesamt eingespart werden kann, ist das schon ganz erheblich. Wir haben das eben mal für uns ausgerechnet, was unsere Aktivitäten jedes Jahr an CO2 einsparen. Und das sind insgesamt etwa 150.000 Tonnen. Unser eigener Footprint inklusive Scope 3 sind wir bei 18.000. Also das heißt, wir tun eine ganze Menge, um CO2 einzusparen. Das können wir, hatte ich anfangs ja schon gesagt, können wir uns nur nicht anrechnen. Das können sich nur die Abnehmer dieser Materialien, gerade im Energiebereich. Wir stellen eben Ersatzbrennstoffe her, Wir stellen Holzprodukte her, die dann eben auch in die Verfeuerung gehen. Also da machen wir eine Menge. Wir machen allerdings auch viel im Holzbereich in die stoffliche Verwertung. Also da kann man schon eine ganze Menge bewegen. Und ja, wo noch Potenziale sind, ist einfach dort, dass noch mehr Sortenreihen getrennt wird. Und dass wir in allen Materialströmen eben auch Materialien haben, die vernünftig recycelt werden können. Und da haben wir ein paar Materialströme, die da wirklich schwierig sind. Mhm. Eins, was die Politik sich ja nun auch sehr in den Fokus genommen hat, sind die Kunststoffe. Mhm. Kunststoffe sind eigentlich ganz vernünftig zu recyceln, wenn es Monokunststoffe sind. Der Trend ist nur leider, dass wir nicht Monokunststoffe in der Masse auf dem Markt haben, sondern mehrfach Layer, also verschiedene Kunststoffe übereinander, Verbundkunststoffe sozusagen, die dort in den Markt kommen. Und damit kannst du im Recycling ja überhaupt nichts anfangen, das kannst du nur verbrennen. Jetzt gibt es Tendenzen oder es gibt technische Ansätze, das nennt sich chemisches Recycling. Ja, das ist so, also das ist die Wundertüte, wo also die chemische Industrie sagt, das ist jetzt die Lösung für alles. Hm. Ja, das haben wir also eine große Maschine, da geht das rein und am Ende kommen dann wieder die Polymere raus. Faszinierende Technik, Idee, ja, funktioniert nur noch nicht. Bisschen doof, wenn es nicht funktioniert. Aber also hat noch nicht bewiesen, dass es überhaupt funktioniert. Die chemische Industrie sagt aber natürlich, damit haben wir die Lösung und dann können wir weiter unseren Mehrfachverbundkunststoffe in die Welt hauen, weil damit haben wir ja die Lösung. So, die funktioniert eben, wie gesagt, noch nicht. Also wir als Recycler sagen natürlich, Monokunststoffe müssen eben genutzt werden, zum Beispiel PET-Flaschen für Getränke. PET-Flaschen, wenn das 100% PET ist, lässt sich hervorragend wieder recyceln, überhaupt gar kein Problem. Aber wie gesagt, Mehrfachkunststoffe ganz schwierig. Wo wir auch noch Potenziale sehen, das ist nur auch unser Geschäftsfeld, ist tatsächlich die Reste, die noch gemischt übrig bleiben. Es gibt ja durchaus viele Betriebe, die haben gar nicht genug Platz, um da jetzt 10 Behälter hinzustellen. In der Regel hat er ja schon einen Papierbehälter und vielleicht noch einen für Holz, wenn er das hat. Aber sonst hat er eben auch noch einen Restcontainer, wo aber auch viele Rohstoffe noch reinkommen. Und wir betreiben ja Sortieranlagen, die genau diese Stoffe eben sortieren. Mhm. Und der Gesetzgeber hat sich eigentlich auch überlegt, eine gute Idee, alles bevor es verbrannt wird als Restabfall, dass das nochmal sortiert wird. Hat er sogar ein Gesetz für gemacht, nennt sich Gewerbeabfallverordnung. Mhm. Ganz tolle Idee, bloß die Behörden vollziehen das null, kontrollieren null. Und es ist immer noch deutlich billiger, eben die Abfälle in die Müllverbrennungsanlage zu fahren, als bei uns auf die Sortieranlage. Weil wir müssen da eben doch eine ganze Menge Aufwand treiben, um die Rohstoffe rauszukriegen. Und das ist im Moment wirklich ein totales Dilemma. Also für uns auch wirtschaftlich wirklich schwierig, ja, wenn man gegen Müllverbrennungsanlagen, die Energie verkaufen können, im Markt bestehen muss. Also das ist schon wirklich eine schwierige Sache und das würden wir uns sicherlich, das ist mal etwas, was wir uns von der Politik oder auch von der Verwaltung wünschen, dass nur das Gesetz, was es schon gibt, einfach mal vollzogen wird. Das wäre ja auch schon ganz schön, ja. Das ist ein Thema. Ein Thema, was uns in der Branche im Moment ganz entscheidend beeinflusst und sehr, sehr beschäftigt, ist das Problem mit den Lithium-Ionen-Akkus. Die nämlich fröhlich pfeifen, von vielen einfach in Restmüll geschmissen werden, bei uns eben auch in den Sortieranlagen ankommen. Und in der Regel wird das Material vorne erstmal geschreddert, um es zu homogenisieren, damit du es über einen maschinellen Aufbereitungsschritt überhaupt verarbeiten kannst. So, Akku in Schredder, schlechte Idee, weil sofort brennt's. Ja? Das ist bei uns fast ein tägliches Ereignis mittlerweile, weil irgendwelche Deppen Akkus in den Restmüll schmeißen. Was saugefährlich ist, also für die Mitarbeitenden, also ein echtes Lebensrisiko, denn so einen Akku, den kriegst du auch nicht mal irgendwie mit Wasser gelöscht oder so. Der brennt und brennt und brennt. Den kannst du mit Sand abdecken und warten, dass er sich ausgebrannt hat, um den Brand zu kontrollieren. Du kriegst den nicht gelöscht. Das hört man ja auch von E-Autos, wenn die mal brennen. Also insofern ist das ein Thema, was wir gerade auch in der Politik durchaus versuchen voranzubringen, aber da kann die Politik auch nicht helfen. Da muss schon der gesunde Menschenverstand mal eingeschaltet werden bei den Leuten, dass es einfach saugefährlich ist, diese Lithium-Ionen-Batterien. Und wir reden ja nicht über so einen großen irgendwie aus dem Fahrrad oder sowas, sondern das geht ja runter bis zur Glückwunschkarte. Ja, da sind auch kleine Akkus drin, die dann die singende Glückwunschkarte zum Singen bringen. Und wenn die geschreddert werden, dann entsteht da genauso ein Feuer. Also das ist wirklich grausam und dann noch ein bisschen Papier drumherum, also wunderbar. Und das ist ein echtes Thema, wo uns im Moment eine Sortieranlage nach der nächsten abraucht. Ja, und das ist wirklich grausam. Und da kann man wirklich nur an den Verbraucher appellieren, bitte mal einen Kopf einschalten. Das gehört, alles, was mit Elektro zu tun hat, gehört in gesonderte Entsorgungswege und bestimmt nicht in den Restmüll.
Wir hatten jetzt gerade mal kurz den Gesetzesgeber angesprochen, wir hatten aber auch die Konsumentenverantwortung. Ich will nur eine Frage stellen, wie deine Meinung dazu ist, die Verantwortung bei denjenigen, die diese Produkte herstellen, also im Rahmen vom Produktdesign. Wie siehst du das? Sind die auch mit im Boot?
Also die sind absolut mit im Boot, natürlich. Und da versucht ja nun der Gesetzgeber auch viele Dinge zu regeln. Und Ökodesign-Richtlinie ist ja jetzt gerade in der Überarbeitung, teilweise ja auch schon überarbeitet worden. Also da kann man sicherlich einiges bei regeln. Aber also am Ende kann das der Gesetzgeber, der kann ja nicht da reinschreiben, wie ein Produkt genau aussehen muss. Da muss schon der Produzent selbst sich mal Gedanken machen, ist das nachhaltig, was ich hier eigentlich veranstalte oder nicht? Und es gibt glücklicherweise viele Hersteller mittlerweile, die sich da viele Gedanken zu machen und auch was machen wollen, aber teilweise die Produkte gar nicht kriegen, die sie da eigentlich brauchen, vor allen Dingen im Verpackungsbereich, aber eben auch im Produktdesign kann man da was machen. Und ich habe ein Thema ja vorhin schon mal am Rande angesprochen. Also wenn die chemische Industrie sagt, wir haben die Lösung für alle Probleme mit dem chemischen Recycling, und das sozusagen gar nicht funktioniert, aber trotzdem sie in der Politik das Ganze verfängt und sie sagen, damit lösen wir alle Probleme, so dass sie jetzt erstmal fröhlich pfeifen, dass alles weitermachen können und diese Produkte in Verkehr bringen. Ja gut, dann weiß ich nicht, wer sozusagen dafür die Verantwortung trägt. Das ist sicherlich auch mit die Politik, aber es sind vor allen Dingen auch die Hersteller dieser Produkte, die sich da eben verstecken hinter irgendeiner Entwicklung. Also das ist schon echt cool, wenn ich da so an Werbung, ne, mit uns wird Recycling erst eine runde Sache, ne, mit dem chemischen Recycling ihre chemische Industrie. Und das funktioniert noch überhaupt nicht. Also das ist schon echt cool, aber das ist natürlich für die alles Portokasse, ne? Auch irgendwelche Projekte mal anzufangen. Alle größeren Projekte, die in dem Bereich bisher gelaufen sind, sind entweder noch in der Testphase oder sind wieder abmoderiert worden. Also insofern glaube ich, ist da schon auch, sind da die Hersteller auch in der Verantwortung, mehr zu tun. Vielleicht machen die das ja auch, sagen wir mal, mit gutem Gewissen und denken, dass es tatsächlich irgendwann funktioniert. Da muss man nur sagen, wir haben halt, und das ist das Problem in unserem Bereich, das ist halt alles gemischte und verdreckte Materialien, mit denen wir arbeiten. Und mit denen, und die muss man auch verarbeiten können. Und das mag ja theoretisch alles möglich sein, verschiedenste Verarbeitungsschritte zu machen. Wir sehen nur eben in der Praxis, was bei uns ankommt. Und da sind eben noch Lebensmittelreste dran und so weiter und so fort. Und dann wird es eben schon schwierig, ne?
Ich würde jetzt zum Ende noch gerne einen großen Schritt rausgehen aus Fuhrpark, aus Müllsortierung. Wenn man sich anguckt, was du so tust, dann könnte man meinen, du bist nicht ausgelastet mit der Tätigkeit in der Buchgruppe, weil du bist noch Lehrbeauftragter, du bist bei der Handelskammer engagiert, läufst auf Veranstaltungen viel rum, zumindest das, was man auf LinkedIn dann sehen kann, und bist Unternehmer, der wahrscheinlich ja auch mit anderen Unternehmern sowieso viel im Gespräch ist über alle möglichen Themen. So, du sitzt jetzt hier, sagst Nachhaltigkeit, haben wir uns angeguckt, haben gesagt, right thing to do, und rechnet sich auch. Zwar natürlich hast du starke Meinung zu bestimmten Dingen, aber das war jetzt alles sowas wie, naja, muss man halt machen, muss man anpacken, fertig, und dann gucken wir, wo wir rauskommen, aber wird schon. Also ja, sehr positiv und konstruktiv. Wenn du so links und rechts guckst in deine Unternehmerwelt, in der du dich vielleicht bei der Handelskammer dann, wo du dich bewegst, bist du da das Alien oder ist das geteilt? Wie empfindest du da so die Einstellung gegenüber dem Thema Nachhaltigkeit?
Ja, sehr unterschiedlich, muss man sagen. Also tatsächlich bin ich für viele da, glaube ich, so der Spinner, der sowieso keine Ahnung hat und das geht alles gar nicht. Und ich finde es schon zum Beispiel auch interessant, wie jetzt hier mit diesem Klimaentscheid umgegangen wird. Ja, 2040 kennt ja vielleicht nicht jeder. Wir haben hier in Hamburg einen Entscheid gehabt, einen Volksentscheid zum Thema, soll das Ziel für die Klimaneutralität in Hamburg in der Stadt 2045 oder eben 2040 sein? Eine Mehrheit hat sich für 2040 entschieden. Und ehrlich gesagt, also es ist ein demokratischer Prozess. Das wurde nun klar beschlossen, ja, über diesen Weg. Und also wie jetzt diskutiert wird, dass sozusagen alles zusammenbricht, weil wir 5 Jahre das Ganze nach vorne schieben, das finde ich schon erstaunlich, ehrlich gesagt. Da habe ich aber eher den Eindruck, es geht eigentlich nicht so sehr um 2040 oder 45, sondern es geht um 2040 oder überhaupt, habe ich so den Eindruck. Ne? Wie kann man vielleicht bei der Gelegenheit gleich nochmal das ganze Thema abräumen? Also da habe ich manchmal in der Diskussion zumindest das Thema. Nun kann ich... Das muss man schon sagen. Wir haben Themen, da kann man was tun. Wenn ich jetzt klassisches Industrieunternehmen in der Produktion wäre, würde ich vielleicht auch ein bisschen anders reden. Andererseits muss man auch sagen, die tun ja auch was. Ich meine, wenn ich sehe, was für Arubis da investiert in diesem Bereich, auch die Stahlwerke und so weiter und so fort, für die ist völlig klar, das ist unser Wettbewerbsvorteil, den wir auf Dauer haben werden. Dass wir nämlich irgendwann sagen können, hier, guckt euch mal an, wie wir hier produzieren und wie ihr da in China produziert. Ja, und dass das irgendwie mal positive Auswirkungen, ich meine, die sind ja nicht doof, sondern das machen die ja, weil sie da auch einen positiven Benefit sehen. Und insofern ist das so eine ambivalente Situation, dass einige sagen, das ist ja schon interessant, was du da erzählst. Und dann rechnet sich das auch noch. Das muss ich mir vielleicht mal angucken. Und die sprechen mich dann auch an. Dann gebe ich auch Kontakte weiter, dass sie sich da wirklich mal mit ihrem Fuhrpark damit beschäftigen sollten. Und wie gesagt, bei anderen, ich leite ja nur auch noch den Ausschuss für Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Da bin ich dann natürlich sowieso so ein Umweltaktivist oder irgendwie so eine grüne Socke oder so. Bin ich ja auch, weil unsere Firmenfarbe grün ist. Also insofern ist das sehr unterschiedlich. Aber, und das finde ich sehr, sehr schön, in der Kammer haben wir ja uns auch das Ziel, und zwar bevor diese ganze Diskussion um Klimaentscheid da war, auch das Ziel Klimaneutralität in Hamburg der Wirtschaft bis 2040 gesetzt. Das haben wir schon vor 5 Jahren getan. Und daran wird im Moment auch nicht geruckelt. Das finde ich eigentlich sehr schön, denn in der allgemeinen Entwicklung, die wir im Moment haben, mit sehr viel Kritik auch zu diesen Themen und wir müssen uns jetzt auf andere Dinge konzentrieren und so weiter und so fort, hätte das auch durchaus Potenzial gehabt, abgeräumt zu werden. Mhm. Und das ist nicht passiert, sondern wir haben weiterhin eine klare Meinung, wir wollen das. Ob wir das schaffen, werden wir sehen. Ich finde das auch, also wie gesagt, ob das denn 2042 wird oder so. Aber wenn ich mir das Ziel 2045 gebe, dann bin ich auch nicht 2045 durch. Insofern finde ich, sollte man sich ganz klare Ziele setzen und die auch entsprechend anstreben. Und wenn es dann nicht ganz genau hinhaut, dann hat man trotzdem eine ganze Menge erreicht. Und das muss eigentlich die Zielsetzung sein. Und insofern spreche ich mit Unternehmern, die finden das super. Die hören sich das auch an und möchten gern auch davon mit profitieren. Und andere, die hören einfach weg und sagen, der Spinner, der weiß sowieso nicht, was er da redet.
Sehr gut, Henna, ganz vielen Dank für den Einblick. Super spannend, ganz, ganz toll, auch wie transparent du Zahlen teilst, wo ihr seid und wo noch nicht. Und ich finde die Einstellung, wenn es ja 32 ist, dann ist 32 und dann soll mal einer kommen und zeigen, dass er schneller war, finde ich sehr gut. Das ist vielleicht auch so ein bisschen natürlich das Privileg des Unternehmers. Ne? Wir haben hier sonst angestellte Nachhaltigkeitsmanager oder so, für die ist das dann natürlich andere Perspektive, aber... Ja, danke, viel Erfolg. Ich freue mich darauf, zukünftig einfach ständig jeden Tag irgendwo eure Container zu sehen, weil sie mir jetzt auffallen. Das Gleiche in Grün ist ein Podcast-Projekt von Timo Landner und Moritz Petersen mit freundlicher Unterstützung der Kühne Logistics University. Neue Folgen erscheinen jeden zweiten Dienstag. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet oder den Podcast gar in eurer Lieblings-App abonniert. Fragen und Anregungen nehmen wir gerne entgegen, und zwar unter podcast@dgig.show. Danke fürs Einschalten und bis bald.